Hallo zusammen, da bin ich wieder, die Storymacherin Anna Hemminger. Der Sommer ist da, auch wenn es jetzt im August ein bisschen verregnet ist und ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, warum so lange kein Podcast mehr kam. Ganz einfach, ich brauchte kurz mal eine Pause, um wieder kreativ zu werden. Denn ohne Pause keine gute Ideen, habe ich festgestellt. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast und Gesprächspartner, Thomas Hertlein. Er ist der Rocker unter den Weinexperten, hat 2 Bücher über Wein geschrieben und eine großartige Bar in München. Jetzt freut er sich darauf, dass er endlich seine herrlichen Flaschen aufmachen kann. Wir haben darüber geredet, wie Corona ihn kalt erwischt hat und was er für tolle Ideen hatte, um die Krise abzufedern. Wie man seinen eigenen Weingeschmack entwickelt und wo man die besten Tropfen findet. Viel Spaß! Also heute bin ich bei einem Heiligen und zwar bei dem Weinheiligen, Thomas Hertlein. Er wird auch als lebende Weinkarte beschrieben, ob uralter Bordeaux, seltener Pinot oder auch ein spritziger Champagner. Wer was Besonderes trinken will, der kommt zu dir nach München in Jolandas Vinothek. Ja, schön, dass du Zeit hast heute.
Hallo, grüß euch.
Und jetzt geht's hinten mit den Geräuschen los, ne? Was ist das?
Das ist der Kühlschrank, ja.
Scheiße. Kann man nicht ausmachen,
ja,
ne?
Kurz.
Ganz kurz.
Oh,
super.
Ja, ist das?
So. Heute ist eh der Wurm drin, Kühlschränke kaputt.
Ich bin immer entspannt. Mach mich jetzt nicht verrückt. Ja, es ist halt Gastro. Der ganze Tag ist halt verwirrend. Ist halt so. Das ist halt das Leben eines Gastronomen.
Ja, da sind wir schon direkt beim Thema. Also erstmal schön, dass du Zeit hast heute.
Ja.
Warum Weinheiliger?
Gibt eigentlich gar keinen Grund. Also wir haben halt irgendwie... Das hat ja damals im La Zappa, wo ich da schon war, die lebende Weinkarte, hat ja einer mal von Comiczeichnern so eine Karikatur von mir gemacht, mit so einem Heiligenschein drauf. Ich weiß nicht, ob es durch das entstanden ist, aber irgendwann habe ich dann einen Namen gebraucht für die Videos, für diese Figur. Und dann hat man gesagt, okay, nehmen wir halt Weinheiliger. Hat man nichts dabei gedacht, und dann ist man das halt durch diesen Erfolg geblieben.
Also Videos, du meinst die YouTube-Videos,
genau,
wo du Wein...
wo wir für Beef damals gemacht haben. Und da habe ich nicht gedacht, dass die so... hochgehen die Klicks, ich habe mir da nichts dabei gedacht damals. Und dann haben die da 50.000, 80.000 Klicks gehabt. Und dann war halt der Weinheiliger überall, wo ich hin bin. Dann hat es auf einmal geheißen, der Weinheiliger. Und ich, ja, muss man halt erst mal ins Recht kommen damit.
Ja. Genau. Ja. Du hast, in diesen Videos hast du Wein einfach unprätentiös erklärt.
Ja, genau. So wie ich es halt immer mache, ganz einfach aus dem Bauch. Also wie der Metzger sein Fleisch erklärt. Und auch nicht irgendwie dieses Schwierige halt, dass die Menschen das halt auch verstehen. Also finde ich halt wichtig, dass man es einfach halt... wie Kinder bei Dings da, ja, also erklären, so sollte man Wein erklären.
Du kennst dich ja aus mit Wein, du bist leidenschaftlicher Wirt. Wie war das die letzten Monate, ja fast schon das ganze letzte Jahr ohne Gäste?
Ja, es war schon komisch. Also wie gesagt, der Anfang war ja ganz schlimm. Also wir haben ja Jolanda, war ja vorher Schönfärber, wir haben ja renoviert 2 Monate, dann haben wir aufgemacht 2 Wochen und dann haben sie uns zugesperrt. Und dann bin ich am ersten Tag schon hier gestanden und im Auto gesessen und ich dachte, jetzt kriegst du eine Attacke, weil es mir echt nicht gut ging. Und dann ist aber mein Nachbar gekommen, der Hakan, der Friseur, und dem ging es noch schlechter. Und dann habe ich mein Kind angeschaut und habe gesagt, okay, wir müssen halt irgendwas machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir halt, wenn wir schon was machen, anderen nur zu helfen. Und haben halt dann dieses Retterpaket gemacht, für einen Wein entworfen relativ schnell. Und haben wir gedacht, dass man halt ein bisschen um die Runden kommt. Und dann ist das aber sofort gut gelaufen, also, dass wir schon fast die Weine nicht mehr hinterhergebracht haben.
Genau, beschreib mal dieses Weinpaket. Du hast dann dir ausgedacht, du hast einen großen Weinkeller, du hast tolle Weine, warum nicht Pakete schnüren?
Wir haben ja da gedacht, wieso macht man nicht, also eigentlich hat ein Stammgast gefragt, einen Tag vorher, ob ich ihm Wein machen kann, ein Paket so für daheim. Und dann haben wir nichts dabei gedacht und dann ist halt das wahrscheinlich durch das Ganze entstanden. Dann haben wir die ersten Pakete gemacht, haben gesagt, okay, was wir machen nur gute Sachen, was verlangen wir? 120, 180. 6 Flaschen jeweils und nur super Sachen. Und haben das auch gemacht und dann war natürlich das auch sehr erfolgreich, weil die Leute gemerkt haben, wow, das ist richtig gut, haben viele alte Sachen reingepackt und dann haben die noch wieder nachbestellt. Also nicht aber welche, die haben 4-5 Mal bestellt, das Ganze.
Und das hat dir so ein bisschen geholfen, auch über die Runden zu kommen?
Das hat halt im Endeffekt, haben wir durch das unser Personal komplett durchzahlen können, weil das mit Kurzarbeit natürlich nichts mehr bleibt im Gastronomen. Also so die Nachtzuschläge fallen weg, die verdienen dann ja nichts mehr im Endeffekt, das darf man nicht vergessen. Deswegen sind ja jetzt ja ganz viele abgewandert aus der Gastro, glaube ich. Es ist ja momentan wahnsinnig schwierig, Personal zu kriegen.
Aber du bleibst dabei.
Ich bleib noch dabei, ja. Ich wäre schon älter, nächstes Jahr 50. Ich merke, langsam bremst es mich ein bisschen. Also der 4. Tag ist dann schon der 5. Aber ich mache es ja nur gern. Ja. Wie gesagt, mit dem ganzen Drumherum. Also ich liebe eigentlich meinen Job, deswegen mache ich es. Ich bin ja jetzt auch schon hier wieder und geht dann irgendwann in der Nacht.
So, und was war halt so dein erstes Gefühl, als jetzt die Wirtschaften wieder aufgemacht haben?
Es war irgendwie ganz komisch. Irgendwie war es ja gar nicht mehr gewohnt, dass man aufgesperrt und dann war endlich wieder im Laden Platte auflegen. Und es ist halt doch anders irgendwie. Man fühlt sich dann erstmal wieder wie ein richtiger Gastronom. Vorher hast du dich halt, du hast halt einfach nur reagiert und gemacht. Und dann fühlst du das erste Mal wieder wie ein Wirt und die Leute bedanken sich direkt und so. Das ist halt dann schon das Schöne. Also das, was auch dazugehört zu dem Ganzen.
Wie bist du zum Thema Wein gekommen? Hast du von deinen Eltern eigentlich auch weintechnisch irgendwas mitgebracht?
Meine Familie interessiert sich null für Essen und Trinken. Da bin ich der Einzige. Ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist, aber ich bin, glaube ich, auf die Welt gekommen, ich muss das machen. Also das ist wirklich so. Man merkt halt, man muss das einfach machen. Also das ist einfach was, das ist wie wenn man kochen muss. Ich koche ja auch leidenschaftlich gern. Und seit dem Wein ob koche ich auch ganz anders. Weil wie ich Kochlehre gemacht habe, habe ich am Kopf über zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott, was wird das? Aber und wenn du zufrieden bist, wenn du im Leben einfach angekommen bist, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich bin happy, so wie es ist, und dann kannst du das auch anders genießen, glaube ich. Du kannst einen Urlaub nicht genießen, wenn du total im Eimer bist. Du kannst auch keinen Yoga auf einen kaputten Körper, macht auch keinen Sinn. Das müssen die Leute lernen, sie müssen locker lassen, einfach mal.
Gab es da so ein einschneidendes Erlebnis, als du Jugendlicher warst?
Viele.
Jetzt war ich mal in Sachen Genuss.
Ich habe 88 Kochlehrer gemacht, das waren die ersten Sommelesen. Wir haben die ausgelacht als Köche. Das hat sich natürlich bekloppt mit diesem Opuswein und alles und damals. Und wir haben jetzt uns kaputt gelacht über die mit ihren teuren Weinen. Wir haben nur Bier und Spezi getrunken. Und dann irgendwann kam halt dieses, wo ich essen gegangen bin und gesagt habe, okay, ich bestelle jetzt mal so ein Brunello, weil ich angeben wollte. 80 Mark damals. Ich dachte, war schon teuer. Und dann habe ich gesagt, das schmeckt aber irgendwie geil. Ich habe natürlich mit dem härtesten angefangen. Also ein Brunello in die 80er, 90er, das war natürlich, wie wenn du in den Arm beißt und dein Blut leckst, so hat das geschmeckt. Also das war wirklich sehr roh. Und dann irgendwann bin ich nach München gekommen und dann hat meine Frau im Hotel gearbeitet und da war ein sehr guter Sommelier und der hat mir dann halt diesen Bordeaux hingestellt, damals diesen 97er Comtesse. Und dann war ich hin und weg von diesem Wein und dann bin ich halt fanatisch an das Thema ran.
Also das heißt fanatisch, du hast dann wirklich nur noch diese 100 Punkte Weine.
Ich wollte nur noch 100 Punkte Weine, nur noch das teuerste und das beste, was auch sicher gut schmeckt, aber wo dann irgendwann hast du halt zu stark kritisiert, also du hast gejammert auf hohem Niveau, dass du sagst, okay, der Jahrgang war vielleicht nicht so stark oder sonst irgendwas, wie wenn du jetzt Menschen nach ihrem Aussehen aussortieren würdest und das wollte ich dann irgendwann nicht mehr, weil ich gemerkt habe, ich bin total übersättigt. Und dann habe ich eigentlich selber mal rausgekickt wieder, habe halt aufgehört, bin 2 Jahre um die Welt gereist.
Wo bist du dann auf Weltreise gegangen, um die ganze Welt? Oder?
Da, ja, wir waren 5, 6 Länder. Das ist erst Thailand, dann waren wir Sri Lanka, Vietnam, Südafrika, Brasilien. Dann sind wir zu dritt geworden, da ist meine Tochter in Brasilien irgendwie entstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich wieder was machen. Und dann haben wir halt ins Westend gekommen, im Schönfärber damals.
Aha, in Münchner, ja. Westend, genau.
Genau, Münchner Westend, ja. Mhm. Ja.
Was war so die Erkenntnis, hast du dann auf dieser Reise auch getrunken Wein oder hast du dann das Thema mal ein paar Monate ganz?
Nee, eigentlich kaum, also eher Bier dann, muss ich sagen. Man nimmt sich da mal 1, 2 gute Flaschen mit, wenn man dann wirklich Bock hat und ansonsten ist es meistens eh zu teuer oder zu warm, außer in Südafrika, das ist klar. Südafrika, da habe ich natürlich schon Wein, aber wie gesagt, wenn die Family da eine Frau dabei ist, dann will man jetzt auch nicht nur immer alle Weinläden abklappern wie früher, wie man das gemacht hat. Also da rennst du ja in jede Winothek rein. Und merkst dann irgendwann, die Frau ist dann doch nicht so begeistert, sie macht es zwar mit, das ist wie wenn du in jeden Schuhladen mitgehen musst in Italien, dann hast du auch irgendwann keinen. Ja, hab ich gelernt. Ich wäre ja, wie gesagt, man wird ja irgendwann auch älter. Ja, und entspannter. Das ist das Gute an die alten Wirte, wenn sie noch da sind, dann sind sie eigentlich relativ entspannt. Oft ein bisschen krantig, aber sie sind entspannt. Ja. So sehe ich das. Aber ehrlich.
Also das alt bist halt, du ja noch nicht.
Ja, aber das ist halt das Schöne an der Gastro auch, ja. Dieses dann, wenn die nur da sind, die was länger machen. Ja. Ja, weil viele schmeißen sie ja hin.
Was ziehst du jetzt für Lehren aus der Krise? Wie wird sich die Gastronomie verändern?
Also ich gehe ja selber in die Digitalisierung ein bisschen. Wir machen ja jetzt Online-Shop, was glaube ich wichtig ist. Du musst ein bisschen flexibler sein. Und ansonsten habe ich viel gelernt. Ich habe gelernt, wie man verschickt. Man lernt ja was. Aus jeder Situation lernt man eigentlich was. Und wenn man das mitnimmt, glaube ich dann.
Unverkrampft an den Wein herangehen. Das ist ja dein Credo. Wie mache ich das denn, wenn ich anfange, mich mit Wein zu beschäftigen?
Denken, einfach den Wein aufmachen und den Wein selber machen lassen. Und mal was ausprobieren. Einfach mal sagen, okay, man geht mal, wenn es zu stickig ist, geht man mal raus oder in einen kühlen Raum und du wirst sehen, der Wein schmeckt komplett anders. Und dann, wie man selber auch gelaunt ist. Oder ob man vielleicht mal Parfüm drauf hat und deswegen der Wein komisch riecht, kann ja auch sein.
Wie entwickle ich denn meinen eigenen Geschmack?
Das ranzutasten wie beim Essen. Wenn du jetzt Knoblauch nicht verträgst, dann isst du ihn ja eigentlich nicht. Und so sollst du die Säure auch behandeln, finde ich. Und nicht nur, weil jeder Riesling trinkt, trinke ich jetzt Riesling. Also mittlerweile bin ich auch Riesling-Freund wieder geworden, weil sie ein bisschen anders gemacht werden. Aber wie gesagt, auf sich selber hören, wie beim Essen, glaube ich, ist beim Wein eigentlich das Thema für mich. Also, und viel aus dem Bauch, ich entscheide nur aus dem Bauch eigentlich.
Ja, Riesling ist bei mir total vorbei zurzeit, aber vielleicht kommt es wieder, kann ja mal sein.
Ja, aber das ist ja genau das, was bei mir ist, weil die Leute immer sagen, du bist so und so und magst das und das, das stimmt ja nicht, weil ich ändere ständig an meinen Geschmack. Also jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich nachts lang arbeiten, früh raus mit dem Kind, also trinke ich sehr viel weiße Naturweine, weil die einfach blitzsauber sind und ich merke, dass ich besser aus dem Bett komme. Und du trinkst eine Flasche zu zweit und du bist am nächsten Tag fit. Wenn du natürlich einen Holzwein hast, so einen Jungen, der viel Body hat, das merkst du natürlich schon, also junge Rotweine. Also das finde ich schon, das habe ich halt schon geändert auch. Und deswegen auch mein Geschmack verändert ein bisschen.
Was ist denn ein guter Wein für dich?
Weil der einfach rund ist, der zu mir passt wahrscheinlich. Der einfach in dem Moment auch, das merke ich dann schon eigentlich. Das kann man ja nicht erklären. Das ist wie wenn du ein Motorrad nicht fahren kannst. Dann bringt es dir auch nichts, aber wenn es schön ist und wenn du in der Kurve nicht fahren kannst.
Was mich total fasziniert, ich war mal hier noch im Schönfärberhof. Ja, da vorne, glaube ich, an der Ecke. Oder hier.
Mit das weiß ich halt alles noch über Jahre.
Ja, genau, du siehst die Gäste, ja? Und wie findest du dann den passenden Wein
für
sie?
Das macht mein Bauch, da bin ich zu autistisch wahrscheinlich. Das macht mein Bauch, also komplett nach dem Gefühl. Also ich taste mich schon ran, ich sage, was magst du? Magst du Holz? Magst du kräftig? Magst du Säure? Das ist ganz wichtig. Und dann experimentiere ich natürlich gern. Manchmal, wenn er sagt, er mag gar keinen Champagner, dann sage ich, probier das mal. Ja. Weil ich möchte dann schon schauen, weil, an was es liegt. Weil oft liegt es ja wirklich an so Kleinigkeiten, warum man was nicht mag. Und meistens mag man halt auch nur hochwertige Weine. Man will es ja nicht wahrhaben und das bezahlen dafür. Aber es schmeckt halt einfach besser. Mhm. Also es kann mir keiner sagen, dass ein 3-Euro-Wein gleich schmeckt wie ein 20-Euro-Wein. Das ist definitiv nicht der Fall.
Ja, absolut.
Ja. Also man kann ja Blindproben machen, man kann schon einige Leute reinlegen damit und es gibt viele gute Sachen mittlerweile, aber der Unterschied ist an der Qualität schon da.
Ja, ich fand das unfassbar faszinierend. Meine Eltern sagten, ja, wir hätten gern Weißen. Ich sagte, nee, ich bringe euch einen Roten. Und die waren danach total begeistert.
Ja, aber das kann ich nicht erklären, warum das so ist. Das ist leider das Problem, dass keiner ersetzen kann, ich deswegen alles immer machen muss.
Ja.
Also selber da mal rausziehen, ist da ein bisschen schwieriger. Und jetzt haben wir 30 offene momentan, bis 20 Euro. Weil wir gesagt haben, wir machen das mal bezahlbar, alte Sachen. Klar, sagt jeder 20 Euro, aber du kriegst einen 10 Jahre alten Wachauer Smaragd und so Sachen, alte Barolos und das funktioniert sehr gut. Also wir sind nur am Rumstöpseln.
Also du hast 30 ganz besonders tolle Weine gerade offen.
Ich habe 4 normales, also 4, 5 genau mit Rosé und ein Champagner, der kostet bei uns 8 Euro, weil wir gesagt haben, wir machen Champagner bezahlbar in München mal. Viele sagen da trotzdem 8 Euro, aber ich finde es für München oder allgemein eigentlich günstig, weil und genau, und dann haben wir 2 Weiß, 2 Roten, Rosé und dann haben wir halt, geht es eine Seite 10, eine Seite 15, eine Seite 20. Mhm. Man kann jeder entscheiden, ob er das möchte, muss man ja nicht.
Was für Leute kommen da zu dir? Sind das jetzt nur Freaks oder auch Leute, die einfach mal was probieren wollen?
Nee, komisch, wir haben 80% gar keine Freaks. Also wir haben einfach Leute, die einfach das mögen, glaube ich, weil sie halt nicht blöd angeschaut werden, sagen wir mal so, weil sie jetzt keine Weinahnung haben und die probieren das halt dann einfach. Und die sind ja bereit, komischerweise das Geld auszugeben, ohne da viel zu meckern und sagen, okay, meckern tun eher dann eher die Profis, die sagen, okay, aber die vergessen, dass die Miete halt natürlich auch eine andere ist als früher. Mhm. Das hat sich alles verändert.
Aber genau, das sind Leute, die einfach auf dieses Shishi auch keinen Bock haben.
Die einfach keinen Bock haben und die einfach entspanntes machen wollen, genau. Die einfach Lust haben darauf. Und die sich aber da fallen lassen komplett, weil sie an das Thema komplett ganz einfach rangehen. Also wie ich auch angefangen habe.
Also genau. Wein, was ist Wein für dich? Nochmal zusammengefasst.
Ich liebe Wein, aber wie gesagt, man muss ihn auch ein bisschen in Ruhe lassen manchmal und einfach den Wein selber sein lassen und ihn versuchen zu steuern, glaube ich.
Der Wein ist wie das Leben.
Die Erwartungshaltung, ja, die ist ja jeden Tag anders. Ja, genau, das ist schon für mich, das ist schon so eine Seelengeschichte, Wein. Also wenn man das ranlässt, glaube ich, dann kann man viel erleben bei Wein.
Jetzt habt ihr ja neue Pläne für die Zukunft. Das heißt, ihr macht jetzt einen Online-Shop?
Ja, wir machen einen Online-Shop, dass wir da mehr erreichbar sind für andere Leute, die nicht in München sind oder halt sagt, okay, wenn Corona oder irgendwas kommt, weißt du ja nicht, dass du einfach sagst, okay, wie überlebe ich? Ich muss ja schauen. Alles wird digitaler, schneller und da wollen wir da dabei sein.
Was kriege ich da für Tropfen?
Ach, das ist schon sehr ausgesucht bei uns. Also Weinpakete gibt es weiterhin und ansonsten sehr ausgesuchte, seltene Sachen. Also das ist Premium, kann man da schon sagen.
Okay.
Also wenn man was sucht, dann soll man zu uns kommen. Es soll jetzt nicht irgendwie die Masse sein, ich möchte lieber klein und fein.
Unter www.derweinheilige.de.
Ja, die Marke ist erst einmal. Auf die auch, genau. Nichts mehr Jolanda oder Schimpfer, sondern jetzt nur noch der Weinheilige.
Okay, wir können ja mal das Spiel machen. Ich bin hier Gast. Was würdest du jetzt nach diesem kurzen Gespräch denken? Was würdest du mir aufmachen? Was würdest du denken, was mir schmeckt?
Ja, ich würde jetzt einen Chardonnay machen. Also schön mit Holz, aber dezent. Also ein Wein, der komplett rund angreift, ist der einfach, wo du einschätzt und sagst, und du sagst einfach runter und sagst, wow, oh, genau das habe ich jetzt gebraucht. Um das geht's. Dass du vielleicht gar nicht mal nachschauen willst, was es ist, sondern einfach nur sagst, das passt jetzt gerade.
Okay, ich bin gespannt.
Der erste Tag am Meer halt, wenn du im Urlaub bist und runtergehst und atmest und in der Früh und sagst, ah, oh, genau das. Also ein Bourgogne Blanc von Pierre Bisson. Weil man es nicht vorstellen kann, dass man es besser macht. Also ich habe ja wirklich viele Weine, Millionen aufgemacht und probiert über die 20 Jahre, wo ich jetzt allein schon Wein aufmache, jeden Tag. Es geht einfach nicht besser, ja, würde ich sagen. Wie gesagt, das ist jetzt bei 7 Grad circa.
Mega.
Schweinegut.
Schweinegut. Klar, ja. Hammer.
Finde ich halt einfach sehr geil, wenn ich einfach sehe, dass es funktioniert. Und für das ist es gemacht. Und das ist mein Job.
Das war Thomas Hertlein, der Weinheilige, der mich für immer versaut hat. Denn ich habe mit ihm am Schluss, das habt ihr eben gehört, den besten Chardonnay meines Lebens getrunken und kann jetzt nur noch in seine Bar in München gehen, um genau diesen Wein zu trinken. Yolandas Vinothek im Münchner Westend, sehr empfehlenswert. Dort gibt es auch noch andere spektakuläre Tropfen, die ihr, wenn ihr jetzt nicht in München lebt, auch übers Internet bestellen könnt unter derweinheilige.de. Auch seine beiden Bücher sind super. Oder wenn ihr mehr über ihn wissen wollt oder was über Wein lernen wollt, dann schaut ihr euch seine Videos auf YouTube an. Da erklärt er ohne viel Shishi Wein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Auch Anregungen und Ideen finde ich toll. Welche Fragen treiben euch um? Welche Interviewpartner, Partnerinnen soll ich einladen? Nur her damit. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Informationen zu meinen Projekten gibt es wie immer unter storymacherin.de.